Herzlich willkommen zu The Data Brothers.
Der Podcast mit Meinungen, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence. Mit Andreas Bebersdorf
und Markus Wegener.
Ich sitze hier wieder am Schreibtisch, habe wieder aktuelle Themen und würde das gern mal mit jemandem besprechen, den ich sehr schätze, wenn er auch nicht mein Kollege ist, sondern mein Lieblingsnicht-Kollege. Hallo Markus, wie geht es dir und wie war dein Wochenende?
Hallo Andreas, mir geht's gut. Das Wochenende war, sag mal, dörfisch. Wir haben bei uns ein Volksfest, das wir gerade feiern. Und ich hoffe, dir geht's auch gut und du hattest auch ein sehr schönes Wochenende. Hoffentlich erholsam und nicht ganz so stressig.
Du, es war absolut erholsam. Immer Sport, Fahrrad fahren, frische Luft genießen und das machen, was du irgendwann im Urlaub machen kannst, nämlich ran an die Küste. Aber ich sag mal so, man hat ja noch neben dem vielen Freizeitstress, hat man ja auch ab und zu mal Arbeit. Und Markus, ich habe ein Thema, vielleicht ist das was für uns. Ich höre es dir erstmal an. Ich saß jetzt mit Kollegen zusammen, wir haben einen Kunden, der hat gesagt, wir haben bis jetzt eine Fachbereichslösung. Das heißt, da sitzt ein Kollege, der macht das Ganze ganz allein. In Power BI, mit Power Query, er ist ein, wenn du so willst, eine One-Man-Show für alles. Und jetzt ist es so, das Projekt wird immer größer, die Anforderungen steigen. Jetzt möchten sie, dass sie das auf, nennen es mal neue Füße, ein stabiles Fundament stellen, möchten das ganze Thema breiter aufstellen und mit mehreren Leuten dran arbeiten. Jetzt ist die Frage, bleibt man bei Power BI, so wie es jetzt ist, oder wechselt man auf eine Plattform? Ich nenne sie jetzt mal reiner Zufall, Fabric. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Wäre das ein Thema für heute?
Ja, ich denke, das ist ein sehr schönes Thema, weil wir ja auch immer wieder mitsehen oder wir haben die Frage ja schon, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir sie schon mal auch in einer Folge behandelt haben, aber dass eben seitdem Microsoft das Thema auf Fabric in das Power BI Portal mit reingenommen haben, dass man sich halt immer wieder die Frage stellt, hat Power BI alleine überhaupt eine Zukunft? Wird es nicht sowieso Richtung Fabric gehen? Und der ein oder andere Kunde stellt sich ja auch, oder für den ist in den Hintergrund gekommen, dass man auch Power BI alleine erwerben kann. Und da kann man sicherlich sehr viel drüber sprechen. Ich sag mal, den ersten Punkt, den ich so reinbringe, der Arthur sagt, eigentlich ist für jeden eine kleine F2-Kapazität erschwinglich und man sollte es machen, um einen Baustein zu haben, mit dem man arbeiten kann und sich nicht in Alternativlösungen im Power BI verstrickt. Also wäre ja jetzt die erste Frage auch in deine Richtung, wenn ich ein, oder was ist eigentlich der Vorteil jetzt im ersten Mal in dieser Power BI Only Ansatz, in dieser Fachbereichslösung, und gibt es da Sachen, wo er Kunstgriffe gemacht hat, die er sich über so eine Plattform hätte sparen können? Was ist deine Einschätzung?
Ja, Markus, du stellst schon genau die richtige Frage und du sagtest Kunstgriff dazu. Ich nenne es diese Besonderheiten, wenn man so ein bisschen daran denkt, man könnte das schnell hier in Power Query machen. Ich mache mal neue Spalten, filter etwas raus. All diese, nenne ich mal, Sonderlocken, die sind natürlich da drin. Jetzt hat der Kunde nur erzählt, so ein paar Kleinigkeiten. Ja, es ist gar nicht so kompliziert. Und ich habe schon erste Blicke drauf werfen. Und es ist wie immer, Markus, so ein paar Besonderheiten sind schon drin. Und all das, was du dort siehst, sei es Bereinigung von Daten, Nullstellen, hier was formatieren, etwas rausfiltern, das macht er alles dort. Das heißt, wir haben uns erstmal überlegt, macht eine Datenplattform in der Form Sinn? Und ich kann da immer nur sagen, es macht immer Sinn. Und gerade mit Fabric bist du in einen Bereich gekommen, wo es auch wirklich, hat Arthur recht, absolut erschwinglich ist. Denn Performance ist bei diesem Modell, was wir gerade haben, gar nicht das Thema. Das Modell läuft in einer Geschwindigkeit durch und ist auch wirklich performant. Trotzdem ist es so, bis jetzt wie immer in Power BI, es kann nur einer daran arbeiten. Der eine macht das Datenaufbereitung, du hast jetzt unterschiedliche Quellen, die angebunden sind, aus einem CRM-System, aus einem Buchungssystem. Alles das ist bis jetzt zentral in einer Power BI-Datei. Und was man machen könnte durch die Plattform, und da haben wir uns halt hingesetzt, was wären die Vorteile? Wir können das auf mehrere Schultern verteilen. Weiß ja, wie das ist. Jetzt kommen Anforderungen, der Kollege ist nicht da, manchmal läuft vielleicht die Plattform nicht. Durch dieses Verteilen könntest du auch vielleicht die Technologien nutzen, die andere Kollegen perfekt beherrschen. Sei es, der eine macht nur ETL-Strecken, nimmt seinen Azure Data Factory oder macht das mit Pipelines in Fabric. Der nächste sagt, das ganze Datenhandling ich kenne mich mit SQL gut aus, ich würde es gerne lieber in dieser Plattform machen, auch diese Mischform. Ich habe jemanden, der sagt, kann ich gut, würde ich gerne dort machen. Erhöht für mich das Thema Transparenz. Und wir haben natürlich auch hier, du weißt, ich bin ja ein Fan von DBT, jetzt sitzen dort mehrere Kollegen, ich will auch eine gewisse Lineage drin haben, ich will eine Übersichtlichkeit haben, ich will Standards durchbringen, dass jeder immer Ähnlichkeiten benutzt, dass du quasi auch am nächsten Tag jemanden anders hinsetzen kannst, der weitermachen könnte, wenn er das fachlich übernehmen kann. Und da fand ich das total super, dass man so diese Überlegungsstränge, wo mache ich wann was, reinbringen kann. Und das Allergrößte ist, wie gesagt, für mich Lineage und Transparenz. Das schaffe ich dadurch. Und ich weiß, es gibt viele tolle Tools, die uns bei Power BI unterstützen, sei es der Measure Killer oder ALM Toolkit. Es gibt sie wirklich alle, die mich total super unterstützen. Aber es sind ja nur Hilfskonstrukte und es bleibt dabei, Power BI ist eine One-Man-Show. Du kannst nicht mit mehreren Leuten gleichzeitig am Modell arbeiten oder eben an den Transformationen. Und wenn man das hier so ein bisschen splittet, kriegt man die einzelnen Tasks besser verteilt. Hinzu kommt noch, auch die Verantwortlichkeiten. Ich kann sie ein bisschen aufteilen. Der eine macht das, der andere das. Du siehst auch, wie werden die Daten angeliefert. Die Probleme kann man sofort erkennen. Und ob das jetzt im Lakehouse oder im DWH passiert, ich finde diese Grenzen für mich total schwimmend. Und ich finde es gut, dass es so ist, weil tatsächlich die Plattform handelt sich ziemlich ähnlich. Man muss halt nur darauf achten, wo ist man in welchem Storage. Und was ich auch finde, ist, wenn man es auf einen standardisierten Baum bringt, also wirklich kann man auch schon an Dingen arbeiten, neue Quellen anbinden. Einer kann sich schon um die Quellenanbindung kümmern. Der nächste sagt, alles klar, die Transformation, wenn du fertig bist, mache ich. Also wirklich die Tasks verlegen. So ein bisschen wie früher bei Ford, wo man gesagt hat, man kann die Aufgabenschritte zerlegen in Teile. Der eine kann besonders gut lackieren, der nächste kann die Türen besonders gut einbauen. Ich kann das Cockpit toll montieren. Und dann kommt dann noch die Miriam zur Ecke und sagt, ich mache dir das Ganze noch hübsch und auf IBCS achten wir dann auch noch. Also du kannst das Ganze schön zerlegen. Für mich, ich sehe da nur Vorteile, aber trotzdem muss man sich natürlich anschauen, was hast du da für technische Anforderungen? Oder bin ich jetzt schon zu weit gegangen, Markus?
Nee, ich habe gerade eher so Gedanken auch wieder in die andere Richtung rein. Also das eine, was du ja ansprichst, ist natürlich, wenn du die Verantwortung verteilst, hast du mehrere Abhängigkeiten und dann ist halt der, musst du gegebenenfalls auf andere Leute warten. Ich finde immer noch den Power BI Only Ansatz immer sehr spannend in der Hinsicht, um auch Know-how wirklich an einer Person zu binden, also diese wirkliche komplette Transformationsdurchlauf, um überhaupt mit dem Produkt klar zu werden. Und danach kann man natürlich sicherlich bestimmte Aufgaben abgeben, aber wohin bringt uns das? Wo macht das Sinn? Weil im Prinzip wäre ja zum Beispiel das Zentralisieren einer Datenplattform in der Form, dass ich da meine Datenquelle drauf stage oder dass ich sie da entsprechend voraufbereite, die Überlegung, was habe ich da an Wiederverwendung? Was bringt mir das an mehr Nutzen, als die direkt mit Power BI zu transformieren? Weil ich sag mal, die Transformation in Power Query oder in SQL ist ja erstmal für mich eine Transformation. Warum das an der einen Stelle besser sein sollte als an der anderen, schwierig zu sagen. Ich wäre wieder an dem Punkt, wo ich sagen würde, okay, aber ich würde es nur an einer oder nach Möglichkeit erstmal nur an einer Stelle machen, damit ich nicht an zwei Stellen suchen muss. Das wäre jetzt so ein Punkt, wo ich sagen würde, ja, passt. Aber in so einem aktuellen Projekt sehe ich es halt auch. Wir haben da gearbeitet mit einem SAP-System, haben da zwischen den entsprechenden Datasphere-Connector eingebracht, also was schon ein ETL-Werkzeug von der SAP ist, stellen die Sachen in einem Data Lake Gen 2 bereit und konsumieren es dann mit Fabric. Und du siehst aber in dem Punkt schon, dass wenn du in die Details reinguckst, du kannst zum Beispiel mit der Datasphere nur, zumindest in unserem Fall, auf solche genannten CDS-Views schauen. Und da gibt es eben schon von SAP voraufbereitete CDS-Views, aber das ist nicht das, was wir wollen. Also sind wir jetzt schon wieder an dem Punkt, dass wir auf eine Ressource warten müssen, die entsprechend uns diese CDS-Views zur Verfügung stellt, damit wir sie dann über die Datasphere-ETL-Strecke laden können, damit wir sie dann in Fabric aufbereiten können, bevor wir sie dann in Power BI konsumieren müssen. Und je mehr Personen dazwischen wären und wir zeitliche Abhängigkeiten haben und der gerade jetzt, wo wir jetzt so in so einer Urlaubszeit auch drin sind, der ein oder andere vielleicht in Urlaub gehen will und sein Baustein vielleicht noch nicht dran war und vielleicht aber schon möglich wäre, aber genau in dem Zeitpunkt, wo er im Urlaub ist, das sind ja so Punkte, wo man sagt, das hat so ein es macht einen nicht glücklich. Also eigentlich macht es einem glücklich, wenn man selber sich hinsetzen kann und den Prozess von A nach B durchziehen kann oder zumindest alles hat, was man benötigt. Und je mehr man sowas aufteilt, habe ich das Gefühl, könnte es komplizierter werden. Und wenn du es auf mehreren Schultern verteilst, ich glaube, was man auch nicht so haben will, ist, dass man eben unterschiedlich priorisiert wird, dass jemand sagt, ja, mache ich dir, aber ich muss erst noch dieses hier bearbeiten und du wartest. Also dieses Warten ist ja auch etwas, was einen sehr, sehr stark belastet. Und die andere Kenntnis ist ja, dass du auch einen Backlog brauchst, also etwas, worauf man wartet, weil sonst würdest du ja nur just in time arbeiten und das funktioniert ja auch nicht. Also du wirst ja immer wieder den Punkt haben, dass du etwas brauchst, etwas anforderst und dass der Gegenüber damit nicht gerechnet hast, dass du es jetzt gerade anforderst und dir die Lösung entsprechend bereitstellen kann. Und wie gesagt, das wäre für mich so der erste Punkt, um zu sagen, ich muss bewusst sein, dass ich mich jetzt ein bisschen, die Leute hassen es, wenn man es Agilität nennt, weil die sagen, das ist selbstgeschusterte Kram und ist eben nicht agil, sondern du bastelst dir da was. Aber dennoch, du verlierst an Geschwindigkeit in deinem Berichtswesen, weil du jetzt plötzlich, und du hast es angesprochen, Standards erfüllen willst und eben ein höheres Augenmerk auf die Datenbereitstellung auf einer Datenplattform legst, die dir auch entsprechende Vorteile bringen kann. Aber dafür musst du dir auch wieder bewusst sein, was sind denn die Vorteile, die ich mir da gerade erkaufe? Und du hast es jetzt mal gesagt, mit auf anderen Schultern zu gehen. Letztendlich würde ich ja hingehen und würde sagen, Richtung Produkt gedacht, kann ich denn damit das Produkt verbessern, mein Datenprodukt, oder kann ich sogar mehrere Produkte gleicher Güte erzeugen? Wäre ja auch so ein Thema, ne? Also genau das, was du sagst, ich habe jemand, der hat vielleicht einen Kontenplan entworfen und ich möchte ganz gerne, dass in all unseren Berichten dieser Kontenplan verwendet wird, dann sollte er an zentraler Stelle bereitgestellt werden. Und ich glaube, das ist ja auch durchaus eine Möglichkeit, dass man in so einem Gang vielleicht auch erstmal nur Teile des Datenmodells zentralisiert, die nämlich wiederverwendbar sind, im Gegensatz dazu, dass man dann sagt, okay, das sind fachspezifische Datenquellen, das ist jetzt mein Excel-Notebook, in dem ich meine Planungszahlen reingetragen habe, die kein anderen interessiert, die lasse ich vielleicht von dieser Datenplattform runter. Oder wie siehst du das, Andreas?
Ich finde das total spannend, Markus, dass du tatsächlich so Themen ansprichst, die haben wir auch besprochen. Also nimm wieder das Beispiel, du musst auf andere warten, hier kann man auch alles machen und dieses auch das Thema Agilität. Ich finde das gar nicht so schlecht, was man da alles machen kann. Die Frage ist halt immer nur, wenn du jetzt mit mehreren Leuten arbeitest, es gibt halt Leute, die sind Fans von anderen Tools und man versucht durch diese Integration ja so ein bisschen Schwerpunkte rauszunehmen und die Sonderlocken. Also ich weiß, es gibt viele Leute, die bei uns das Power Query meiden. Ich zähle auch zu diesen. Sorry an Lars Schreiber in diesem Moment. Aber es ist halt tatsächlich der Punkt, wo ich sagen würde, wo legt man wann was hin? Und wir haben uns in unseren Projekten verankert, dass wir gesagt haben, wir haben einen Standard. Und der Standard ist, das passiert bei uns immer in der Core-Schicht. Nur hier wird was gemacht. Und jetzt ist es wieder so wie bei allen Projekten. Markus, ich muss es dir nicht erklären, du weißt es doch. Es ist dort auch so, dass der Kunde sich natürlich auch Daten liefern lässt. Diese Daten sind schon voraufbereitete Views, die aus dem CRM Dinge tun, wo du nicht weißt, was passiert denn dort. Du kriegst also schon ein Datenprodukt geliefert, so hätte ich es jetzt genannt, und wir wissen es nicht. Und was wir eigentlich schaffen wollen, ist, dass wir dieses Daten Crunch, das hieven wir auch nach und nach ins Core. Und auch hier wissen wir, das hattest du eben auch angesprochen, dieses, du kannst nicht sofort alles auf eine andere Plattform hieven, sondern man kann es zum Glück in kleinen Schritten und auch mal testen. Also wir haben uns jetzt überlegt, wir machen einmal eine Pipeline, wir testen einmal den Prozess von Daten holen bis Daten an Power BI Modell anbinden und mal einen Strang testen, um auch den Workflow zu testen. Wie funktioniert das? Wer kann was machen? Vielleicht ist es sogar, dass wir feststellen, auch manches andere war schon so flexibel. Schlecht ist es nicht. Das Problem, was ich dabei, wie gesagt, immer sehe, ist, es kann nur einer an dem ganzen Ding arbeiten. Ich kann es nicht zerlegen, nicht zerteilen. Das heißt, Markus, wenn du an dem Power Query gerade sitzt und du machst dort ein bisschen Crunch, kann ich dir nicht schon eine View dort umbauen und anpassen, weil es ist nur dieses eine Werkzeug. Und wenn man da Wege finden würde, dass man das anders machen kann. Aber ich bin bei dir, kleine Schritte machen, gewisse Sachen zentralisieren, gerade die Standards, da sind wir ja auch immer gerne dafür. Ich bin auch ein Fan davon, dass man jede Struktur, die alle benutzen, und Weißdatum zählt immer für mich ganz weit vorne, benutzen wir einmal zentral. Die gibt es auch nur einmal und die macht auch nur einer. Hat für mich den absoluten Vorteil, jeder weiß, wie das Ding tickt und wenn wir es erweitern, haben alle was davon. Bedeutet aber auch wieder als Verantwortung, du kannst bestehende abgestimmte Strukturen und Attribute, Merkmale solltest du nicht ändern, weil das hat natürlich direkt Implikationen auf andere Modelle, die das schon nutzen. Also auch hier kommt ein wenig Verantwortung auf das ganze Team zu. Und ja, du hast recht, das ganze Thema Abstimmung macht es natürlich auch nochmal spannend. Um das nochmal zu erhöhen, jetzt nutzt dieser Kunde auch noch Planung mit Power BI. Du weißt, da gibt es viele Drittanbieter, er nutzt jetzt einen von diesen. Und schon hast du noch ein Werkzeug mit drin, was sowieso schon ist. Du musst also sowieso schon dich mit Menschen abstimmen, denn das machst du alles nicht allein. Aber was ich wirklich cool finde, ist, dass du natürlich auch Ressentiments da äußerst und das ist auch normal. Und ich finde es gut, dass man, wenn du so willst, dafür auch eine Entscheidung, also es ist noch nicht entschieden, jetzt wird quasi die Entscheidungsvorlage erarbeitet. Es gibt natürlich Vorteile, es gibt Risiken und ich sehe für mich ganz stark Vorteile. Ich habe ein zentrales DWH oder ein Storage, wo alles liegt, wo alles aufbereitet wird. Ich habe ein, wir nennen das sauberes ETL. Ja, ich kann natürlich auch das ganze Modell, du sagtest das ja auch, ich nehme eine F2, eine F4, je nachdem, was Sinn macht. Das Ganze kann ich selber sizen. Und was wir uns da noch von versprechen, ist das ganze Thema Versionierung. Stand heute ist ja das Thema Änderungsnachverfolgung, du hast mal was geändert, plötzlich verhält sich das Ganze anders. Das wäre schon cool, wenn wir zukünftig das auch sehen können. Das heißt, dass der Andreas, der Markus, wer auch immer da noch alles mitarbeitet, was geändert hat und ich weiß, ah, alles klar, er hat an einer Spalte was geändert. Die ist zwar noch inhaltlich gleich, aber da sind halt noch Fallunterscheidungen mit reingekommen. Also all dieses nach außen heben der Transparenz des ganzen Prozesses, der Strukturen und des Codes, das erhoffen wir uns davon. Natürlich hat es auch wie immer Risiken, klar. Aber auch hier gilt, es wäre natürlich schon schön, wenn du den Prozess so hättest, dass wenn einer von uns beiden, der das Modell betreut, also ich sag mal, jetzt wäre das nur ich, dass du das genauso gut übernehmen könntest. Also auch ein ganz interessanter Punkt, weißt du selbst, das Thema Dokumentation von ETL-Prozessen, Datenmodellierungsprozessen und über eine Doku freut sich ja fast jeder, nur meistens ist die Doku, wenn man sie in ein Word-Dokument fasst oder ähnliches, ist sie meist schon, die ist schon veraltet, bevor du sie endlich angepasst hast oder geschrieben. Also insofern, da muss man gute Wege finden und da gibt es genügend Methoden, es zu tun. Wir nutzen da auch relativ viel den Bereich in DevOps. Das funktioniert auch wirklich gut, aber es muss halt jemand machen. Also Dokumentation war schon auch immer so ein leidiges Thema, was am liebsten keiner anfassen möchte. Aber trotzdem kann man da ja mal den Weg aufmachen. Und wie gesagt, wir machen jetzt den Test, schauen uns an, was bedeutet das denn für den gesamten Prozess, wenn wir das etwas umstellen, damit jeder das auch viel fairer beantworten kann. Ich kann ja natürlich sagen, nee, so ein Single-Prozess, einer macht's allein, ist nicht gut. Ja, aber die Argumente, warum das nicht gut ist, die müssen wir schon auf den Tisch bringen. Sei es, es können nicht mehrere Leute dran arbeiten, es ist nicht transparent, all das muss man schon untermauern, denn einfach nur sagen ist nicht richtig. Ich finde, ehrlich besprechen und dann das Thema Entscheidungsbaum, Entscheidungsmatrix oder am besten noch eine Risikomatrix. Was bedeutet denn das, wenn wir es auf andere Schultern hieven? Es muss ja immer noch jemanden geben, der das Ganze betreut, verantwortet. Also es muss immer noch einen geben, der sagt, ich kümmere mich darum, denn wenn jeder nur seins macht, wissen wir auch nicht, was bei rauskommt. Also du siehst, auch wir haben uns Gedanken gemacht zum Thema Risiko und was bedeutet das für die Veränderung? Und für mich ist da eins rausgekommen, ganz klar, klare Beschreibung der Prozesse und Verantwortung. Also Verantwortung heißt, es muss auch jemand wissen, dass er die Verantwortung hat.
Ja, ich finde das sehr spannend, weil auch wo du es so erzählt hast, also ein Punkt, der für mich mitgekommen ist, wäre, okay, Power BI, wenn ich jetzt mit dem neuen Project-File arbeite und eine Git-Thematik damit reinbringe, dann hätte ich ja auch wieder die Möglichkeit, mit mehreren Benutzern gleichzeitig zu arbeiten, kann so ein bisschen Versionspflege machen, aber man merkt sofort, dass der technische Know-how-Bedarf ansteigt, aber das wäre ja so oder so gefühlt da, wenn ihr auf Versionierung geht und dafür muss man eben dann entsprechende Prozesse aufsetzen, um die Leute entsprechend mitzunehmen. Also da müsste man nochmal wirklich genau reinschauen, was da geht, aber es wäre, glaube ich, ein lohnendes Invest in die Versionierung reinzugehen, also das unabhängig davon. Aber wie gesagt, das könnte man ja auch dann ohne den Part machen. Und das ist ja auch interessant, dann zu sagen, okay, ich check mein Projekt aus, ich kann mein Datenmodell laden, ich verarbeite oder verändere jetzt einen Teil der Transformation, ich lade das hoch, in der Zwischenzeit hat jemand schon einen Bericht gebaut und ich merge das. Auch das wäre ja schon Sachen, die vorher durch getrenntes Datenmodell zu Bericht möglich gewesen wäre, dass man auch in Power BI bestimmte Thematiken darüber updaten kann. Dann das andere Thema mit der Dokumentation. Ich bin, oder in unserer Bubble, man sieht es ja jetzt immer wieder mehr, diese MCP-Server ist natürlich auch wirklich sehr, sehr interessant zu sehen, dass wenn du dich dann nachher wieder mit den Sachen unterhalten kannst, gefühlt, über so eine KI-Logik. Das heißt, wenn du so gewisse Punkte mit noch in das Datenmodell mit rein dokumentierst an den Stellen, wo man das kann, damit der Technik die Möglichkeit gibt, dein Datenmodell zu verstehen und tatsächlich auch noch Hinweise zu finden, um Kontext mitzugeben, wäre es sogar möglich, dass man eben gezielt fragt, statt in der Dokumentation sucht, oder man kann ja auch die Dokumentation da reingeben, oder? Aber genau da wird ja, glaube ich, die Zukunft hingehen müssen, dass wir sagen, wir sind es heute schon gewohnt, meinetwegen, wenn wir nicht mit KI arbeiten, Google zu nutzen und nach einer Frage eine Antwort zu suchen. Und ich glaube, auch das wird immer mehr kommen, weil wenn du ein großes Datenmodell hast, es wird sich keiner 300, 400 Seiten durchlesen, um ein bestimmtes Thema zu haben, sondern er möchte eigentlich suchen, eine entsprechende Frage stellen, und wenn dann eine gute Antwort kommt mit einer entsprechenden Referenz auf die entsprechende Quelle, wäre sehr bei geholfen. Doch nochmal hin zu den Prozessen. Du hast jetzt, also ich weiß ja nicht, in welchem Rahmen wir so sprechen oder diskutieren, aber dieses Power BI Only Ansatz ist häufig mehr in dem Fachbereich gelagert. Und seht ihr es denn dann auch so, dass der Fachbereichsanwender, der Business Anwender in die Lage versetzt werden soll, seine eigenen Data Marts oder Datenplattform Bestandteile zu managen und zu befüllen? Oder muss er das komplett aus der Hand geben? Wie seht ihr das?
Oh, du stellst eine ganz gemeine Frage. Das ist genau das Thema. Und ich habe schon in dem Moment, wo du sagtest, Trennung zwischen ETL und Reporting. Ich mach mal ein Beispiel. Nimm nur das Beispiel, du kannst in Power BI ja sagen, ich habe einmal nur das Modell und einmal nur die Reports. In dem Moment, wo du schon nicht mal eine Single-File hast, sondern du trennst diese Logik, sagst, ich habe hier ein Modell, da darf jemand was machen, der andere macht die Reports. Wenn das zwei Personen sind, hast du schon Abstimmungsbedarf. In dem Moment, wo selbst mit dir selbst, wenn du es alleine machen würdest und du trennst trotzdem die Modelle, hast du Abstimmungsbedarf. Das heißt, der am Modell etwas ändert, muss immer wissen, das hat immer Einfluss auf den, der die Reports dann danach baut. Und du hast nicht immer alles in einem Fall. Das heißt, die Änderung, die du durchführst, musst du ja erstmal veröffentlichen, dass ein anderer sie sieht. Ich finde, selbst durch einen simplen Prozess, wir trennen das, weil wir es trennen wollen und vielleicht mehrere Leute Reports bauen und nur einer das Modell. In dem Moment, wo du diese Logik nur mit Power BI machst, hast du ja schon eine Verantwortung, einen Diskussionsbedarf. Und auch das ist wieder so ein Punkt, wo setzt du es an? Und jetzt zu deiner Frage bezüglich eigentlich, wo macht man wann was? Wir versuchen natürlich möglichst viel auch den Fachbereich machen zu lassen, weil der hat die Fachexpertise. Aber vielerorts ist es so, dass dann die IT liefert die entsprechenden, wenn du so willst, Daten. Also ab Rampe liefern sie die Daten. Das Problem dabei ist da doch schon, Markus, dass die beiden sich ja auch abstimmen müssen. Der eine muss wissen, was muss er dir aus dem System holen? Und was muss er dir liefern? Und du musst wissen, was bekommst du denn da? Und in welcher Güte, welche Qualität, wo sind die Probleme? Allein dieser Abstimmungsbedarf, den hast du ja so oder so. Selbst derjenige, der alleine arbeitet, muss sich ja vorher erarbeiten, wo kriege ich die Daten her, wo kommen sie her und welche Güte haben sie und was passiert, wenn da oben irgendwas geändert wird in den Strukturen und bei den Buchungen. Also irgendeiner muss es ja machen. Das heißt, auch aus den Quellen muss es eine Dokumentation geben. Und da sehe ich für mich immer das größte Problem. Das erste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist klare Quellenbeschreibung. Was bekomme ich? Was ist da drin? Und am besten, ich brauche nicht so viel Text. Mir würden schon ein paar Beispiele als Screenshots helfen, um zu verstehen, dass wir die einzelnen Use Cases auch abbilden. Sei es, wenn du eine Buchung XY machst, was bedeutet denn das für die Datensätze, die ich bekomme? Dass jeder weiß, okay, das kann ich erwarten. Das kann ich handeln. Und ich weiß nicht, wie es bei euren Projekten ist. Bei uns ist es meistens so, in 80% der Fällen ist diese Beschreibung schon das Erste, woran es dann eigentlich hinkt. Denn du bekommst etwas und es sind nicht alle Fälle beschrieben. Du kannst froh sein, wenn du 2, 3 Fälle bekommst. Das wäre schon gut. Meistens aber fehlt genau das. Und dann ist es dieses, ich muss mal schauen, was da kommt. Und dann gucken wir uns die einzelnen Fachfälle an. sei es eine Aufteilung von irgendwelchen Buchungen, sei es eine Umbuchung, sei es ein, also da gibt es wirklich fast alles. Und ich sag dir, wenn das schon gut wäre, wäre ich schon total begeistert. Wenn ich also weiß, was mich da an Quellen anlacht, die mich da begeistern, bin ich total happy. Aber ich erhöhe die Schwierigkeit nochmal. Jetzt kommt der Kunde und sagt, wir haben es in der Vergangenheit öfter gehabt, dann hat der Herr Meier, ich nenne ihn jetzt mal Herr Meier, etwas schon gemacht an der Änderung und hat das hochgeladen. So, Markus, was merkst du an diesem Beschreibungsprozess? Produktion ist gleichzeitig Dev, Test und Prod. Alles in einem. Das heißt, wenn ich eine Änderung mache, ist diese Änderung sofort wirksam. Problematisch dabei sehe ich, was passiert denn, wenn wir das aufsplitten? Selbst wenn du das nur als eine One-Man-Show machst, musst du ja trotzdem sagen, ich habe eine Dev-Umgebung, hier lade ich es hoch, ich habe eine Änderung gemacht. Markus, schau an, stimmt das inhaltlich? Habe ich alles richtig gemacht? Verprobt das? Machen wir vielleicht noch eine Testumgebung, um das dann mit den Echtdaten zu proben und dann erst wird das freigegeben für die Produktion. Selbst wenn du das schon machen würdest, also ohne, dass du ein Data Warehouse hast oder Fabric, hast du ja schon die Diskussion mit wem auch immer, nicht immer alles sofort in Produktion, denn es muss noch jemand drüber schauen. Also schon hast du einen sauberen Prozess und du weißt selbst, es ist dann nicht mehr so schnell gemacht. Ich mache dir mal eben was und lade das hoch und du kannst weiterarbeiten. Ich stelle aber dadurch sicher, dass irgendjemand über diese Daten schaut. Also schon hast du ein Thema. Und ich glaube, in dem Moment, wo man genau sowas einführt, sorgt man aber dafür, dass dieser Prozess stabil ist. Und da wollen viele Leute hin. Ich möchte ja nicht, dass du eine Änderung machst und es knallt und keiner weiß, warum dann plötzlich hier was passiert ist. Denn dokumentiert ist es nicht. Es gibt keine Versionsverfolgung. Schon haben wir ein echtes Thema. Also fängt der erste Prozess schon damit an, was muss ich denn tun und was bedeutet das an Verantwortung? Bin ich schon wieder bei Verantwortung?
Ja, wobei es wirklich spannend, weil ich tatsächlich auch so ein paar Themen hatte jetzt letzte Zeit mit Änderungen. Eine Thematik war interessant in der Hinsicht, auch Power BI Only Ansatz im Prinzip, aber mit dem Composite Model. Und dann hatte sich bei einem Update ein Spaltentyp geändert und die Referenz, die da in dem Composite Model draufgesetzt wurde mit einem entsprechenden Measure, kam mit dem Datentyp dann nicht mehr klar. Und auch da musste man erstmal nachvollziehen, was das war. Und wie gesagt, für das Ursprungsdatenmodell war es gar kein Problem. Bloß in dem drauf aufsetzenden Composite-Modell mit den Berichten gab es dann plötzlich Fehler. Konnte man aber auch jetzt in dem Zuge auch erst wahrscheinlich merken, wenn man es entsprechend hochgeladen hat. Jetzt wieder mit Trennung zwischen Test und Prod. Auch da wissen wir, es ist schwierig. Also tatsächlich, du sagst, man muss die Verantwortung festlegen. Natürlich ist es so, je nachdem, wie man das hat und inwieweit die Sachen miteinander greifen, kann es auch sein, dass man da lange auf eine Rückmeldung wartet, weil derjenige keine Zeit hat. Und wenn das jetzt ein gemeinschaftlich genutztes Modell ist, wo jemand anderes auch auf die Änderung wartet, dann ist das halt ungünstig. Ne? Also wenn man wieder dieses Gemeinschaftliche hat an den Stellen. Also das sehe ich auch. Und wie du schon sagst, auch mit dieser Business-User-Abstimmung, dass man diesen Part dazwischen hat, dass man überhaupt erstmal erkennt, welche Daten werden benötigt, welche Daten werden bereitgestellt, ist auch so ein Punkt, den wir immer wieder haben. Und wir haben sogar tatsächlich Kunden, die in die Richtung gehen und sagen, uns ist das bewusst, dass es knallen kann oder dass es instabil werden kann durch so eine Veröffentlichung, aber wir sind bewusst, das zu tragen. Also auch das gibt es, weil der Aufwand dann viel, viel höher ist für den anderen Part, und man doch diese, in Anführungszeichen, Agilität bewusst haben will und sagt, wir haben die Komponenten so weit im Griff, dass wir das Risiko mittragen. Also wie du es auch sagst, Risikobewertung gehört damit einfach zu und man muss das Risiko bewusst sein. Und dann kann man ja auch dafür entscheiden, dass man eben an der Stelle eine Art Abkürzung nimmt mit dem entsprechenden Kosten für das Risiko, falls mal was fehlläuft. Also auch das finde ich vertretbar an der Stelle. Andere Stelle, auch interessante Geschichte hatten wir mal, kann ich mal mit reinbringen, das ist die Deployment Pipeline innerhalb von Power BI oder Fabric, wenn man es jetzt, ist ja ein Premium Feature und damit ein Fabric Feature. Und der Kunde hatte ein Datenmodell in der Dev-Umgebung, hat es dann rübergegeben in die Test-Umgebung mit der Testdaten rein und hat es danach übertragen in die Prod-Umgebung mit der entsprechenden Prod-Datenbestellung. Aber das Problem war, dass er, wenn er die Daten in die Prod übertragen hat oder besser gesagt in die nächste Stage übertragen hat, wurden ja nur das semantische Modell oder diese Strukturdaten übertragen, aber nicht die aktuellen Daten aus der Umgebung, sondern er musste dann eigentlich erst nochmal wieder einen Refresh anstarten. Und dann wären in gewissen Zeitraum falsche Daten in der Pod-Umgebung gewesen, so dass er sich jetzt auch noch einen Staging, so ein Pre-Pod dazwischen gesetzt hat, wo er schon mal das Datenmodell mit den Pod-Daten befüllt hat und konnte dann nochmal wirklich diesen Pod-Zustand testen und erst dann das Datenmodell wirklich in die Pod überführen, so dass die User, sobald das neue Datenmodell übertragen wurden, sofort auch die richtigen Zahlen in der richtigen Struktur hatten und eben nicht zwischenzeitlich mal einen Testzustand dazwischen hatten. Also war auch interessant zu sehen, dass so eine Prozesskette ja einfach sich verlängern kann oder anders darstellen kann. Hast du auch noch sowas? Oder wollen wir mal für die drei Dinge auf den Nachhauseweg kommen?
Ja, lass uns die drei Dinge für den Nachhauseweg versuchen. Und ja, wenn du magst, fange ich an, oder?
Ja, darfst du.
Ich habe so einen Punkt. Ich fand zum Beispiel, was wir immer machen, wir machen dann entsprechende Kanban-Boards. Du kannst das mit Mural, Miro, es gibt ja alles Mögliche, was du nehmen kannst. Und was ich da gut finde, was ich schon ansprach, wenn du in dem Team dann anfängst zu sagen, wir diskutieren mal, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, sei es du bleibst bei deinem Single-Modell oder du gehst dann in ein DWH-Modell, Fabric, was auch immer das werden soll, dass man wirklich mal alle Argumente mit Kärtchen auf den Tisch packt. Wie so ein schönes Board, was man früher mit Flipchart oder ähnlichem gemacht hat oder mit den entsprechenden Kärtchen. Und da finde ich zum Beispiel toll, wenn dann jemand eine Karte hinlegt und sagt, so, ich habe hier eine Karte, das ist meine Behauptung. Und ich nehme mal das Beispiel, und das war das, was tatsächlich wirklich spannend ist. Power BI kann nicht entkoppeln zwischen ETL und Report. Da habe ich sofort gesagt, hör, muss ich gestehen, das ist nicht richtig. Kann man definitiv tun, aber man muss wissen, was dieser Prozess bedeutet. Und das ist gar nicht negativ gemeint, sondern ich finde cool, dass wenn man mal alles auf den Tisch packt und jeder hat ja einen anderen Wissensstand oder auch einen anderen Erfahrungsschatz, dafür nutzen wir solche Boards, dass du wirklich jeden nach vorne bringen kannst. Und heute ist es toll, du musst nicht mehr nach Düsseldorf, Köln oder Berlin, Hamburg reisen, sondern wir treffen uns alle virtuell und die Karten kannst du dort auf den Tisch packen, virtuell, und jeder sieht sofort, was damit los ist und wir können es gemeinsam besprechen. Und das finde ich das, was es wirklich macht. Nutzt also die Tools, die uns die Transparenz bringen, um zu entscheiden, was am Ende der richtige Prozess ist. Sei es ein Single oder sei es dann ein entsprechendes DWH-Projekt.
Ja, sehr cool. Da habe ich nämlich auch schon mal so gehört. Und tatsächlich auch, sei es noch so abwegig, einfach jede Idee zu spielen, um dann einfach zu bewerten zu können und sie einmal ausgesprochen zu haben und dann einmal besprochen zu haben. Und dann kann sie ja auch wieder zur Seite, wenn sie weniger risikobehaftet ist oder weniger wahr ist, kann sie ja detailliert dargestellt werden. Sehr gut. Für mich tatsächlich auch immer wieder dann die Frage, worin siehst du den Mehrwert? Also genau das ist das, was du dich fragen solltest, weil eben die Komplexität wird angehoben. Und wenn du die Komplexität anhebst, würde ich von ausgehen, dass du einen Return on Invest daraus bekommen solltest. Und von daher sind wir an dem Punkt mit den technischen Schulden, wie der Arthur es auch immer wieder gerne sagt. Also ich kann auch mit diesen technischen Schulden eines reinen Power BI Modells leben, wenn ich eben nicht den Mehrwert daran sehe, es in eine Datenplattform reinzubringen. Und daher immer wieder bewerten, und man muss keine Daten. Also ich bin immer noch der Überzeugung, man muss keine zentrale Datenplattform haben, bin aber dennoch ein Befürworter dafür. Dann habe ich für dich jetzt den Punkt 3.
Okay, dann mache ich dann ein rundes Bild. Ich finde das toll, dass du das genauso angesprochen hast. Wir hatten auch hier wieder den Entscheidungsbaum als dritten. So, nehmen wir das bestehende Modell, lassen alles bei Single. So, was bedeutet das an Aufwand? Und ich weiß, wenn man etwas Bestehendes, das hatten wir ja auch schon mal anfasst, weißt du selbst, ist es manchmal sehr schwer, um diese ganzen Implikationen zu sehen. Und wenn man es dann auf Vordermann bringt, optimiert, Namenskonvention, kann man sich sehr schnell unterschätzen in dem, was man wirklich an Aufwand braucht. Und genauso ist das auch mit dem, ich nenne es mal getrenntes Modell, ein DWH-Modell. Wir haben uns jetzt darauf verständigt gesagt haben, damit jeder in diesem ganzen Prozess sieht, was bedeutet das denn für den gesamten Prozess? Also was muss ich tun, um die Daten anzubinden, entsprechend was aufbereiten, DBT zu machen? Also dass jeder sieht, was bedeutet das? Haben wir uns einen kleinen Stein rausgenommen und gesagt, da machen wir mal einen kleinen POC zu, dass du siehst, was bedeutet das für den gesamten Prozess? Und ist das etwas, was diese Mannschaft, die es am Ende tun soll, mittragen kann? Denn du weißt, man kann von oben immer viel erzählen, das wäre toll, wenn man alles trennt, das ist sowieso viel besser, es ist bringt mehr Transparenz. Erzählen kann das jeder, aber das Unternehmen oder die Leute, die da mitwirken, müssen das Ganze auch tragen können und wollen. Und was man durch diesen POC für uns erreicht, ist, dass man jeder sieht, wie fassen wir uns zusammen, wie arbeiten wir zusammen. Das heißt, der Andreas macht sein Prozess. Der Markus macht das ETL, er gibt es mir, ich kann es weitertragen und vielleicht kommt die Miriam und macht dann noch das ganze Reporting. Aber wie das Ganze zusammenwirkt, merkt man erst, wenn man das erstmal ausgetestet hat. Und das ist wie ein Autokauf, Markus. Ich muss es doch einmal gefahren sein. Ich weiß, das klingt komisch, aber einmal bis zur Ampel und zurück und wenigstens mal auf die Autobahn, um zu wissen, fährt sich das jetzt auch so, wie ich mir das vorgestellt habe und ist das das, was ich wirklich mir gewünscht habe? Und dann kann man das auch, finde ich, fair bewerten und sagen, so, jetzt habe ich ein Gefühl, was bedeutet das für den Prozess, wie viel Aufwand und wie viel Änderung bedeutet das für das ganze Team? Und weg von dem Single oder bleiben wir bei dem Single? Und das finde ich eigentlich nur fair, was man machen kann. Also, Test Drive.
Genau, und da bin ich auch wieder bei. Interessant hatte ich ganz am Anfang im Kopf schon das Bildnis in dem Rahmen, ob man jetzt einen großen Bulli kauft oder einen LKW kauft oder einfach einen Golf kauft oder so. Es ist ja schon wirklich so ein bisschen abhängig, was will ich eigentlich bewegen, was will ich machen. Und daher kann man es, glaube ich, auch nicht allgemein sagen, immer einen LKW kaufen, weil du weißt ja nie, wie groß deine Datenplattform wird. Nein, so würde ich es nicht machen, sondern ich würde es wirklich von dem Fall entscheiden und dann Test fahren. Und es ist halt aber auch so, ein LKW fährt sich halt wie ein LKW. Es gibt wahrscheinlich auch da ein bisschen Abstufung, aber er wird wahrscheinlich nicht so spritzig fahren wie ein Sportwagen. Das kriegst du einfach nicht mehr hin. Oder muss schon sehr stark in der Tuning-Szene verankert sein und dann wird sicherlich auch was mit dem entsprechenden Produkt.
Ja, du kommst aber auch mit dem Sportwagen ins Gelände, Markus. Allerdings meist nur einmal.
Oder du hast eine DM1. Referenz auf eine alte Folge. Bis dahin. Ciao.
Sehr cool. Ciao, Markus. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst.
Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus
und Andreas.